Du willst in deinem Job etwas bewirken? Die Autobahn GmbH des Bundes bietet bundesweit Ingenieurkarrieren in verschiedensten Fachgebieten, von Brückenbau bis Umweltschutz. Bei uns erwarten dich die spannendsten Projekte und eine Work-Life-Balance, die so nur wenige bieten. Lust auf mehr? Besuche uns unter www.kommzurautobahn.de.
Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Technik aufs Ohr. Ja, mein Name ist Sarah Jansura vom VDI und ich spreche heute mit meinen Gästen über neue Studiengänge, und zwar Green Technology und auch Wirtschaftsingenieurwesen an der FH Westküste in Heide. Denn ab diesem Wintersemester kann man diese dort im Bachelor studieren und ich bin jetzt schon total gespannt darauf zu erfahren, was es damit auf sich hat und was Studierende da Tolles erwartet. Ja, begrüßen darf ich zum einen Oliver Opel, Studiengangsleiter Green Technology, sowie Ingmar Georg Stauf, aber du wirst, glaube ich, lieber Georg genannt, wenn ich das richtig interpretiert habe. Korrekt. Studiengangsleiter Wirtschaftsingenieurwesen. Und ja, ich würde sagen, ihr könnt einfach beide noch zu euch ein bisschen was sagen kurz.
Ja, dann fange ich mal an. Also Oliver Opel, mein Name ist ja schon gefallen. Ich bin seit 2017 an der FH Westküste, bin Umweltwissenschaftler, habe in Lüneburg studiert. Uni Lüneburg hieß das damals noch, später Leuphana. Habe mich viel mit Wärmewende, Wärmespeicherthemen auseinandergesetzt. Umweltchemie letztendlich mein Diplom gemacht und dann aber immer mehr sozusagen in den Gebäudebereich mich reingedacht und Gebäudeenergieversorgung. Und dann letztlich hier vor Ort, aber da erzähle ich auch gleich noch ein bisschen was dazu, stark nochmal mit dem Thema erneuerbare Energien und Verwertung von erneuerbaren Energien und ja, letztendlich auch Transformation der Wirtschaft auseinandergesetzt.
Ich bin seit 2018 hier an der Hochschule, habe vorher circa 20 Jahre in der Industrie gearbeitet, verschiedene Positionen von der Managementberatung, Roland Berger ganz am Anfang, über BMW und Porsche, dann schließlich bei einem Familienunternehmen, auch aus der Automobil- und Stahlindustrie. Habe da zum Schluss als CEO ein kleines Maschinenbauunternehmen geführt innerhalb des Konzerns und einen Engineering-Dienstleister, der ein bisschen größer und wesentlich internationaler war. Bin, wie gesagt, seit 2018 hier und Bereich Projektmanagement, Industriebetriebslehre, Praxisprojekte und Grundlagen der Unternehmensführung. Das sind so meine Themen, die ich als Studiengangsleiter im Wirtschaftsingenieurwesen verantworte.
Ja, danke euch. Wir werden also, kleiner Spoiler, auch in diesem Podcast heute auch etwas über die Energiewende bei euch in der Region erfahren und ja auch notwendige Fähigkeiten für heutige Ingenieure und Ingenieurinnen. Aktuelle Beispiele sind da die Fabrikplanung von Northvolt oder die Transformation der Raffinerie in Heide. Das sind natürlich sehr aktuelle und regionale Beispiele bei euch. Aber wir legen jetzt erstmal los und als erstes würde ich gerne von euch erfahren wollen, wie kam es eigentlich zu dem neuen Studiengang Green Technology und was hat das Ganze jetzt mit Wirtschaftsingenieurwesen zu tun?
Ja, also als ich 2017 hier an die Westküste kam, da war es zwar schon klar, was in der Region alles passieren sollte, aber die Fachhochschule, auch wenn sie sozusagen in der Forschung sich schon dahin ausgerichtet hatte, hatte noch relativ klassische Studiengänge, also Elektrotechnik, ein Wirtschaftsingenieur, der aber nicht so hieß, Management und Technik hieß der, und einen Studiengang umweltgerechte Gebäudesystemtechnik, den ich dann verstecken konnte. Und ja, relativ früh gingen Strategiediskussionen los. Wie können wir im Prinzip die Dynamik hier der Region besser abbilden, auch in unseren Studiengängen? Ich hatte dann relativ frühzeitig, 2018 mag das gewesen sein, schon mal den Vorschlag gemacht. Es gibt ja zwei große Entwicklungsvektoren letztendlich. Das eine ist eben Digitalisierung. Da sind wir hier schon lange stark an diesem Standort. Wir haben starken Background in Machine Learning und in Bilderkennung. Also das wäre sozusagen der Smart-Bereich. Und der andere Bereich müsste eben der Green-Bereich sein. Das habe ich mal so in den Raum geschmissen. Dann haben damit die Diskussion dann natürlich nicht aufgehört. Das musste dann alles so ein bisschen wachsen. Irgendwann ist Georg da nochmal mit einem guten Vorschlag gekommen und hat dann letztendlich für uns im Fachbereich dann da den Durchbruch erzielen können.
Genau, so nämlich das Thema Circular Economy. Ich bin ja verantwortlich für den Studiengang Wirtschaftsingenieurwesen, der hieß allerdings eben bis vor kurzem Management und Technik, weil der dieses Add-on eben diesen ganzen Management-Aspekt, nicht nur die Betriebswirtschaft und die Technik, sondern eben das ganze Thema Management, Führung so ein bisschen mit berücksichtigen sollte. Nevertheless haben wir dann gesagt, okay, wenn wir jetzt schon mal an den Studiengang drangehen, werden wir den auch wieder als Wirtschaftsingenieurwesen bezeichnen, weil das einfach eine Marke ist und für Bekanntheit und Qualität steht, die wir wieder, wo wir wieder von profitieren wollen. Und wie gesagt, die Bestrebung war dann zu sagen, wenn wir uns diesen Studiengang anschauen, dann versuchen wir da auch die aktuellen Trends aufzugreifen und vor allem den Studiengang ein bisschen zu streamlinen. Man konnte vorher sehr, sehr viele verschiedene Bereiche auswählen und haben dann gesagt, wir wollen uns jetzt auf drei Kernbereiche fokussieren. Und das haben wir jetzt mit dieser Neustrukturierung auch tatsächlich gemacht. Wir haben also jetzt drei ganz starke Kernbereiche, die wir im Wirtschaftsingenieurwesen anbieten können. Das eine ist Circular Economy, wo wir eben eine sehr starke Verzahnung mit dem Bereich Green Technology von Oliver Opel haben, allerdings mit einem stärkeren wirtschaftlichen Einschlag. Das heißt, was gibt es für zirkuläre, kreislaufwirtschaftliche Businessmodelle? Wie kann das Ganze überhaupt dann auch wirtschaftlich erfolgreich sein, wenn ich mir da über solche Themen Gedanken mache? Das zweite ist der Bereich Data Management, wo wir eben versuchen, das ganze Thema Datenbanken, Cybersecurity, natürlich künstliche Intelligenz zu einem großen Anteil zu berücksichtigen. Und der dritte Track, den wir so anbieten, vorgefertigt, der ist dann ein klassischer General Management Track, also wo man über Personalthemen, Produktion, Einkauf, Marketing wirklich so ein rundum sorglos Paket als Wirtschaftsingenieurwesen, als Wirtschaftsingenieur bekommt.
Okay. Was würdet ihr so in kurzen Sätzen sagen? Was ist das Besondere, wenn ihr jetzt die neuen Studiengänge ausrollt? Was kann man den Studierenden draußen sagen, die sich jetzt ja vielleicht dafür auch noch dann in den letzten Tagen bewerben wollen? Was erwartet die?
Ja, wir haben einen schönen Dreiklang an Studiengängen hier. Wir sind ja ein relativ kleiner Standort, dafür mittendrin in der Energiewende. Und was wir geschafft haben jetzt mit diesen neuen Studiengängen, ist, dass wir einen relativ für alle Studierenden gleiches Studium Generale haben. Das heißt, alle lernen im Prinzip bei uns bestimmte, ich will mal sagen, Grundrechenarten der Ingenieurswissenschaften und können sich dann eben später spezialisieren. Also natürlich der Wirtschaftsingenieur, der hat einen stärkeren Fokus beispielsweise auf Projektmanagement und auf Fremdsprachen, insbesondere auf Englisch. Elektrotechnik hat noch einen ganz starken mathematischen und elektrotechnischen Part und Green Technology bildet im Prinzip das klassische Ingenieurswissenschaftenstudium ab, allerdings eben mit dem Fokus auf einerseits effizienten Gebäuden und andererseits grünen Technologien, grünen Prozessen, die eben zur zirkulären Wirtschaft technologisch dazugehören. Während man also im Wirtschaftsingenieur was über neue Geschäftsmodelle lernt und im Prinzip mitbekommt, wie man ein grünes Business eben plant und startet, kriegt man im Prinzip bei uns im Green Technology Studiengang dann das technische Wissen dazu, was natürlich ganz, ganz viel Anknüpfungspunkte auch mit der regionalen Wirtschaft dann hier hat, aber was natürlich bundesweit ein Thema ist, was überall gesucht wird.
Ja, und wenn ich das fürs Wissensingenieurwesen ergänzen kann, wir haben also einen extrem starken Praxisbezug. Wir haben drei sehr gute Praxisprojekte, die Studierenden als Module während der Semester belegen. Und du siehst das ja auch im Hintergrund vom Olli, hängt so ein typisches Kanban-Board, was die Studierenden bei mir in so einem Projekt befüllen und schön die Karten verschieben und agile Projektmanagement-Methoden kennenlernen. Das ist also ganz, ganz wichtig bei uns. Ein zweites Kriterium, was uns, glaube ich, auszeichnet, ist, dass wir gerade im Wirtschaftsingenieurwesen einen extremen Fokus auf Englisch legen. Wir haben also vier Englischmodule, was diese Internationalität betont und eben diese Agilität, die der Studierende und dann später der Absolvent auf dem internationalen Arbeitsmarkt mitbringt. Und zum Zweiten ist es ein internationales Praxissemester. Das heißt also, die Studierenden sind bei uns nicht nur hier in der Region. Das können sie nur machen, wenn sie Dualstudierende sind, das heißt in Kooperation mit dem Unternehmen. Ansonsten sind sie im Ausland, um ihr fünftes Semester, das Praxissemester, da zu machen. Und das sind so neben den genannten Themen, die der Olli gesagt hat, also das ganze Energiewendethema, was für uns sehr, sehr groß, sehr wichtig ist, sind das so die Kriterien, die ich da betonen würde.
Ja, sehr gut. Ich würde mal eine etwas ketzerische Frage stellen und ich hoffe, dass ich jetzt niemanden verprelle damit, aber ich habe hier im VDI tatsächlich schon mal den Spruch gehört, ja, ein Wirtschaftsingenieur oder eine Wirtschaftsingenieurin, das sind ja gar keine richtigen Ingenieure. Habe ich jetzt wahrscheinlich erstmal schön unbeliebt gemacht.
Der muss kommen im VDI, das ist klar, logisch. Ja.
Das ist mir irgendwie hier zu der Folge heute eingefallen oder wieder eingefallen. Und ihr hattet mir aber
deswegen bieten wir Green Technology Emoji noch an.
Ja, ja, genau, ich merke das schon. Nee, ihr hattet mir im Vorabgespräch gesagt, es ist mir irgendwie hängen geblieben, dass das trotzdem einfach ein sehr, sehr hohes Image hat, auch dieser Beruf. Ne? Also, dass man halt irgendwie in die Wirtschaft geht, als Wirtschaftsingenieurwesen hat einfach ein hohes Ansehen. Und da wollte ich nochmal so ein bisschen drauf zu sprechen kommen. Was sagt ihr dazu?
Ja, das ist ein guter Punkt, was du sagst, ja. Im Endeffekt muss das natürlich jeder für sich selber wissen. Ob ich eher Hardcore-Techniker bin und eben rumforschen möchte und auf der Platine basteln möchte. Wenn ich aber auch nur den Hauch des Interesses habe zu verstehen, warum mein Projekt im Unternehmen jetzt abgesagt wird, ja, oder warum ich kein Funding mehr bekomme oder warum ich auch mich dafür sorgen muss, dass die Stückzahlen vielleicht ein bisschen größer sind und das Produkt nicht mehr viable, lebensfähig ist, ja, dann sollte ich natürlich überlegen, ob ich nicht noch ein bisschen BWL verstehen muss, ja. Und dann sollte man Wirtschaftsingenieurwesen studieren, auf jeden Fall, ja. Also gerade diese Kombination, diese Schnittstelle zu verstehen und da gibt es ja ganz, ganz tolle verschiedene Berufe, sei es jetzt im technischen Einkauf, sei es als technischer Projektleiter oder überhaupt als Projektleiter, sei es irgendwo, ich habe auch Projektcontroller gesehen, die Wirtschaftsingenieure waren, ja, oder im technischen Vertrieb, also da gerade an dieser Schnittstelle, wo es darum geht, eben so ein bisschen mehr von den Zahlen zu verstehen, als nur die arabischen Ziffern lesen zu können sozusagen und mathematische Operationen durchzuführen, auch mal eine Net Present Value Analyse, Nutzwertanalysen machen zu können, dann ist es absolut sinnvoll, auch diese Fähigkeit mitzubringen.
Das lasse ich jetzt absolut mal so stehen.
Ja,
wir haben auch einen Master im Energiewendebereich, wo auch dieses Thema Recht, Wirtschaft und Technik sozusagen als Dreiklang angeboten wird. Also das ist natürlich wahnsinnig wichtig. Ein bisschen, ganz, ganz bisschen BWL gibt es in Green Technology, auch ganz, ganz bisschen Englisch. Dann muss man nicht ganz unbeleckt dann später mit den Wirtschaftsingenieurkollegen sprechen.
Sehr gut.
Aber das ist natürlich ein anderer Fokus.
Ja, ja, genau. Bringt mich eigentlich zur nächsten etwas vielleicht provokanten Frage. Ja, also grüne Technologien, also ist einfach ein Hype-Thema. Jeder spricht darüber, wir brauchen das, wie kommen wir da schneller hin und so weiter und so fort. Ihr seid jetzt aber nicht da auf einen Hype in Anführungszeichen irgendwie aufgesprungen, habt euch gedacht, jetzt müssen wir das mal hier irgendwie anbieten als Bachelor.
Naja, die Hochschule als Ganzes zum Teil schon. Das dauert immer, bis sich so eine Hochschule quasi in solche Richtungen tatsächlich auch entwickelt und transformieren kann. Das hat in den Diskussionen vorher sehr, sehr lange gedauert. Irgendwann geht es dann schnell und das ist jetzt, ich will mal sagen, vielleicht gerade noch rechtzeitig. Wir haben einen wahnsinnigen Arbeitskräftebedarf in diesen neuen Bereichen und viel zu wenige im Prinzip, die absolvieren. Und hinterher die Technik und die Wirtschaft dahinter verstehen. Insofern, jein. Also auf der anderen Seite, mich bewegt das Thema schon Ewigkeiten, also 25 Jahre mindestens. Insofern kann ich das dann nicht sagen, aber die Hochschule als Ganzes, die muss natürlich dann auch den Willen dann erst entwickeln und das dann auch umsetzen. Das sind natürlich auch Prozesse, also das wir diese Themen jetzt erarbeitet haben und in die Akkreditierung gebracht haben, bis wir dann eben diese fertigen Studiengänge haben. Das sind jetzt auch 3 Jahre vergangen natürlich.
Ja,
ja, und das ist ja immer so eine Frage. Ich meine, böse gesprochen kann man natürlich sagen, dass wir jetzt einem Hype folgen. Man kann natürlich auch sagen, wir passen uns der aktuellen Notwendigkeit ganz klar an. Ja, denn in der Energiewende gibt es einen Riesenbedarf an guten, interessierten, ausgebildeten Ingenieuren und Ingenieurinnen. Das heißt also, da ist auf jeden Fall nicht die Notwendigkeit zu sagen, das sind aber jetzt zu viele, müssen wieder klassische E-Technik studieren. Das ist also sicher nicht notwendig.
E-Techniker braucht man auch eine Menge. Der Hype flacht ja gerade auch so ein bisschen fast wieder ab. Wir glauben aber, das sind eben die typischen Wellen. Und danach wird es ungebrochen weitergehen. Also egal, ob das jetzt im Gebäudethema ist, wo es eben so einen Dip gab, dann eben durch das Heizungsgesetz und die entsprechenden Diskussionen oder auch eben im Energiewende- und Wasserstoffthema, wo man merkt, es geht dann doch eben nicht so schnell und so einfach, wie man sich das gedacht hat, was eben ganz, ganz viel auch mit der Regulatorik, letztendlich mit der Wirtschaftlichkeit natürlich von Projekten zu tun hat. Das ist klar, aber das verringert natürlich nicht die Relevanz dieser Themen letztendlich für die Zukunft.
Genau, da würde ich so ein bisschen übergehen zu den Möglichkeiten, die man nach den Studiengängen dann eben hat als Absolvent oder Absolventin. Wie sieht es mit einem Master aus? Wie sieht es damit aus, wenn man direkt vielleicht in den Job einsteigen möchte? Also was für Möglichkeiten eröffnen sich danach?
Also wir bieten an der Hochschule konsekutive Masterprogramme an für beide Studiengänge, also sowohl für Wirtschaftsingenieurwesen gibt es die digitale Wirtschaft. Dann kann man natürlich auch in den ganzen Green-Bereich gehen, das nochmal ein bisschen stärker vertiefen hier an unserer Hochschule, auch mit einem wirklich sehr, sehr guten Setup, wo wir auch viele Fachleute gerade eben im Master aus der Wirtschaft reinziehen, die dann zum Beispiel von Airbus haben wir jemanden da, der sich um das Thema Multiprojektmanagement kümmert. Das heißt also, da gibt es nicht den Bedarf, dass man an eine andere Hochschule wechseln müsste, weil wir da einfach ein gutes Programm haben. Ansonsten kann man natürlich auch nach dem Bachelor direkt im Unternehmen durchstarten. Es gibt auch viele, die das machen, die so einen Direkteinstieg wählen. Gerade die Bachelorarbeit in einem Unternehmen geschrieben haben, sind da oft verleitet, sowas dann zu machen. Also da gibt es auch nichts gegen einzuwenden. Das würde ich auch nicht sagen, dass man das pauschal so entscheiden kann. Die Möglichkeiten gibt es sowohl als auch bei uns.
Ja, also wir haben in Bezug auf die Masterprogramme eher das Problem, dass die Bachelor-Absolventinnen und Absolventen quasi vom Markt schon weggekauft sind. Ah, ja. Nach diesem Praxissemester nämlich, der Markt saugt im Prinzip die Absolventinnen und Absolventen auf. Im Bereich Gebäudetechnik kommen beispielsweise 7 offene Stellen auf eine Absolventin. Das ist natürlich Wahnsinn. Ist im Prinzip beides Studiengänge oder alle 3 Studiengänge mit Jobgarantie. Auch weil die Konkurrenz eben nicht so wahnsinnig groß ist. Wir haben ja schon ganz kurz duales Studium anklingen lassen. Wir wollen eben auch die Möglichkeit eröffnen, dass man sich nicht mehr entscheiden muss letztendlich zwischen Arbeiten und Studieren. Das ist ja doch eben ein Zeitaufwand und letztendlich Erwerbsarbeitszeit, die verloren geht, wenn man sich für ein Studium entscheidet. Da haben wir über dieses duale Studium mit unseren Kooperationspartnerfirmen die Möglichkeit geschaffen, dass man eben ein ganz gutes Gehalt auch tatsächlich neben dem Studium verdienen kann, gleichzeitig natürlich Praxiserfahrung sammeln kann. Mhm. Diese Studierenden sind letztendlich die engagiertesten, sind auch die auch diejenigen mit dem höchsten Studienerfolg letztendlich. Und die haben natürlich schon von Anfang an dann einen Job in der Tasche. Also dieser Übergang, gerade durch unsere enge Kooperation mit den Unternehmen, der ist ganz, ganz einfach. Wir versuchen aber natürlich auch eben die entsprechend wissenschaftlich engagierten und auch interessierten Studierenden in die Masterprogramme zu holen. Wir haben neben dem Master Green Energy und digitale Wirtschaft auch noch Automatisierungstechniken, stark ingenieurstechnischer Master, aber Automatisierungstechnik ist nochmal sozusagen ein Spezialfach, was auch ganz, ganz wenige Absolventen bundesweit hat, wo wir hier auch einen guten Standort haben mit einer entsprechenden Historie in dem Bereich und also sehr gut Automatisierungstechnik studieren kann. Das sind unsere 3 Master für diese technischen Studiengänge letztendlich. Und was in Schleswig-Holstein neu ist, was man auch wissen muss für entsprechende Begabung, man kann hier tatsächlich auch als Fachhochschulabsolventin, Fachhochschulabsolvent den Weg einer Promotion beschreiten. Und zwar nicht sozusagen, indem man sich dann einer Doktormutter, Doktorvater angliedern muss und die Tasche hinterhertragen, sondern da gibt es im Promotionskolleg Schleswig-Holstein jetzt einen vorgezeichneten Weg. Ja, das ist ganz wichtig. Ne? Früher gab es diese Abhängigkeitsverhältnisse stark im Promotionsverhältnis. Und es ist jetzt ein institutionalisierter, sehr transparenter Weg letztendlich zur Promotion, der auch allen Fachhochschulabsolventinnen und Absolventen bereitsteht. Das heißt, die Fachhochschule aus unserer Sicht ist eine starke Konkurrentin gegenüber auch der Universität. In der Universität ist man nicht so nah an der Praxis, hat nicht den einfachen Jobeinstieg, muss hinterher im Prinzip Learning on the Job machen. Das fällt bei uns alles weg. Aber wenn die Liebe zur Wissenschaft sozusagen erblüht, dann gibt es bei uns eben auch den Weg ganz nach oben.
Ja, sind in der Wissenschaft,
in den Unternehmen natürlich sowieso, genau.
Ja. Sehr gut. Ja, das habe ich auch irgendwie noch im Netz gelesen, beziehungsweise ihr hattet mich da auch darauf hingewiesen. Der NDR hat ja auch über euch berichtet. Und da habe ich gelesen, dass ihr gesagt habt, dass vor allem der grünen Verfahrenstechnik ein doch sehr hoher Personalmangel herrscht. Und da habe ich mich so ein bisschen gefragt, ja, wie ist da eure Einschätzung zu, wo kommt das her, beziehungsweise wie kann auch Abhilfe geschaffen werden?
Ja, Verfahrenstechnik ist ein relativ anspruchsvoller Studiengang natürlich. Mhm. Ne? Also da kommt es stark darauf an, ob man in überfüllten Hörsälen sozusagen sich gegen hunderte weitere Studierende durchsetzen muss, wenig an die Hand genommen wird oder ob man eben in kleinen Kursen lernen kann und die Dinge beigebracht bekommt. Ich würde sagen, das Zweite, das kann man bei uns an der Fachhochschule Westküste machen. Man ist aber hinterher auf dem gleichen Arbeitsmarkt natürlich. Ne? Und die Verfahrenstechnik insgesamt, die technischen Fächer insgesamt verzeichnen, obwohl die Studierendenzahlen insgesamt hochgehen, einen Abfall. Also die Menschen, die jungen Menschen, die sich wirklich intensiv mit der Materie beschäftigen wollen, die werden immer weniger und umso gesuchter natürlich. Mhm. Und das muss man einfach wissen. Dazu kommt, wenn wir jetzt bei der Abhilfe sind, wir haben ja echte Perspektiven zu bieten. Also normalerweise hat man kein positives Bild von der Zukunft, alles wirkt bedrückend, aber wir haben Lösungen und die Technologie bietet Lösungen, auch das Projektmanagement bietet Lösungen, wie man diese Technologien in die Anwendung bringen kann und auch rentabel gestalten kann. Und das kann man hier lernen, das geht hier in der Region stark nach vorne. Ich fühle mich damit wahnsinnig gut. Mhm. Und ich glaube, wir können dieses Gefühl unseren Studierenden auch vermitteln und diese Chancen bieten und sie diesen Chancen sozusagen nahe führen. Das ist eigentlich das, was wir probieren wollen hier. Und wir haben da gute Voraussetzungen.
Gibt es da was zu ergänzen, Georg? Oder?
Alles perfekt. Kann ich nicht mehr zu sagen. Das ist genau richtig so.
Okay. Ja, dann kommen wir doch mal auf eure Region zu sprechen. Welche Rolle spielt denn zum Beispiel Wasserstoff bei euch? Ne? Also ist ja auch immer ein Thema, da haben wir auch schon ganz viele Podcasts so gemacht und das ist immer so, also mir kommt das immer so rüber, es gibt so viele Möglichkeiten mit dieser grünen Technologie, aber so richtig den Durchbruch schafft sie auch nicht. Und also da würde ich mal gerne von euch wissen, wie sieht das so bei euch da oben aus?
Wir beschäftigen uns ja beide stark mit Geschäftsmodellen, auch Wirtschaftlichkeit im Prinzip dieser neuen Technologien. Das ist ein ganz, ganz großer Knoten. Ne? Bei den erneuerbaren Energien ist der geplatzt. Da hat man eine starke Anschubfinanzierung gemacht. Jetzt verbreitet sich das weltweit exponentiell. Bei den Batteriespeichern ist das passiert. Der Wasserstoff hängt von zwei Punkten ab. Also unabhängig davon, dass er sehr universell einzusetzen ist, da kann ich vielleicht auch gleich versuchen, kurz was zu sagen. Er hängt davon ab, dass günstiger Strom verfügbar ist in ausreichender Menge, um grünen Wasserstoff zu produzieren, günstig zu produzieren. Davon hängt dann auch ab, wie viele Wasserstofffabriken letztendlich gebaut werden. Und davon hängt ab, wie günstig diese dann werden. Ne? Also es ist ja immer eine Frage, wie viele Stück werden sozusagen benötigt. Entsprechend kommt man in die Massenproduktion, entsprechend wird das Ganze günstiger. Und da sind wir eben noch nicht. Wir sind immer noch bei sehr hohen Anlagenkosten und auch bei relativ hohen Stromkosten. Dazu kommt noch das Thema, welcher Strom ist denn wirklich grün? Wenn ich die Windanlage direkt anschließe an den Elektrolyseur, dann ist dieser Strom grün. Wenn er durchs Netz geflossen ist, ist er nur noch halb grün. Das sind Schwierigkeiten, die auch EU-regulatorisch erst angegangen werden mussten. Das zeichnet sich ab, dass man das lösen kann und vor allen Dingen zeichnet sich eben auch ab, die Hauptsache ist eben günstiger Strom und den haben wir dieses Jahr tatsächlich das erste Mal in großer Menge in diesem Frühjahr gehabt. Also das ging durch die Medien, wir haben sonst immer mal 2-3 Tage im Jahr negative Strompreise gehabt. In diesem Frühjahr war das quasi über Wochen, jeden Tag negative Strompreise. Deswegen ploppen jetzt als erstes die Batteriespeicher überall auf. In Schleswig-Holstein erleben wir einen Run eben auf Batteriespeicher, entsprechende Flächen nahe an Umspannwerken und so weiter. Aber die Elektrolyseure werden dann auch kommen. Die möchten lieber natürlich etwas länger den Wasserstoff produzieren, die kann man auch regeln. Die profitieren aber auch, wenn ein Batteriespeicher da ist und im Prinzip dauerhaft günstigen Strom zur Verfügung stellen kann. Und dann wird sich dieses Thema auflösen. Natürlich geht dann der Wasserstoff erstmal in die Industrie, wo er sehr hohe Treibhausgaseinsparungen hat. Aber da verdient man nicht so wahnsinnig viel Geld mit dem Wasserstoff. Das meiste Geld kann man im Moment verdienen an Wasserstofftankstellen, natürlich. Was außen vor bleiben wird, ist Wasserstoff in der Heizung. Das ist erstens sozusagen kein großes Erlöspotenzial und zweitens ist es da nicht besonders effizient. Aber wir brauchen es trotzdem noch für eben Spitzenlastkraftwerke und wir brauchen es da auch teilweise eben noch, ist meine Meinung, für die Wärmeproduktion. Aber als allererstes sozusagen ist auch bekannt, sind eben grüne Prozesse in der Industrie, Düngemittel, Stahl, Kunststoffproduktion, da wird der Wasserstoff eingesetzt, führt dazu, dass wir mit CO2 zirkulär arbeiten können. Wir können CO2 mit Wasserstoff reduzieren, zu neuen Rohstoffen machen und damit CO2 im Kreis führen. Das ist eben eine ganz spannende Technologie. Da gibt es ganz, ganz viel drüber zu erzählen. Das kriege ich aber jetzt in 5 Minuten beim besten Willen nicht unter.
Das ist ein eigener Podcast, glaube ich.
Dafür kann man hier studieren.
Das lernt man. Genau.
Das ist ein wichtiger, wichtiger Punkt, was der Olli anspricht. Also das merkst du ja auch, das sind schon Themen, die uns echt umtreiben.
Absolut, ja.
Wir haben neulich erst eine Masterarbeit diskutiert, wo wir versucht haben, wie kann eigentlich so ein Modell funktionieren, wo ich so Batterien kombiniere mit dem Elektrolyseur, mit dem Wasserstoffspeicher, wie man sowas technisch aussteuern kann, was dann die Netzdienlichkeit angeht, also sprich dann das Netz zu stabilisieren, das Netz zu versorgen. Und da ist diese Region hier oben mit großen Firmen wie GP Joule, die sich auch sehr vorrangig um sowas kümmern, natürlich bestens aufgestellt, solche Sachen zu machen.
Ja. Mhm. H2Core Systems muss ich nennen, die sind hier in Heid ansässig.
Genau.
Mhm. Dann haben wir den Chemiepark in Brunsbüttel mit
Ja, und, das, und mit eigenes, unser eigenes Lehr- und Ausstellungsgebäude, wo wir auch einen Elektrolyseur aufstellen. Mhm. Also das heißt, das haben wir hier nicht nur theoretisch, sondern auch praktisch. Mhm.
Wir haben hier demnächst über 10 Gigawatt Offshore-Windanlandung in einem neu entwickelten Multiterminal-Hub der TenneT, des großen Netzbetreibers, direkt hier in Heide, wo man Gleichstrom auf hohem Spannungsniveau beziehen kann und direkt Gleichstrom in den Elektrolyseur geben kann. Das gibt es auch nur hier und in Wilhelmshaven. Ist ganz, ganz neue Technologie. Wir sind hier die grüne Steckdose letztendlich und das zieht Unternehmen hierher, die eben aus diesem Strom dann Wertschöpfung machen wollen. Wir wollen den Strom natürlich auch in den Rest der Republik und nach Europa verteilen, aber den kriegen wir nicht verteilt. Das ist im Prinzip unabhängig davon, wie stark die Netze ausgebaut werden. Hier oben wird immer der allermeiste Strom sein, weil hier am allermeisten Wind weht, auch im Winter. Und das merkt man jetzt zum Beispiel auch über Northvolt. Die haben sich dann hier angesiedelt, weil hier der Strom vor allen Dingen so grün ist. Aber die brauchen gar nicht so viel Strom wie dann letztendlich so ein Elektrolyseur, der dann sehr viel Wasserstoff macht. Aber die wollen grünen Strom eben haben für ihre Batterien, damit das grüne Batterien sind und nicht mit so hohen CO2-Emissionen behaftet. Das ist der Ansatz und das ist ein erster großer Ansiedlungserfolg. Wir warten auf die großen Elektrolyseure in Heide, Brunsbüttel. Geplant ist das alles, aber wie gesagt, das Geschäftsmodell liegt noch ein bisschen der Hase im Pfeffer, arbeiten wir aber dran.
Ja. Wäre denn Northvolt auch ein mögliches Unternehmen zur Verzahnung mit euren Studierenden? Könnte man da irgendwie kooperieren? Und es gibt ja jetzt auch doch ein paar Berichte, dass sich der ganze Bau da was verzögert und so, aber gut, das ist nochmal
scheinbar. Wir bauen ja, also wir arbeiten mit Northvolt zusammen. Wir haben Kooperationsverträge. Wir haben uns auch zur Studiengangsentwicklung mit Northvolt ausgetauscht. Arbeiten im dualen Studium zusammen und auch beim Digital Learning Campus, ein anderes großes Projekt, wollen wir jetzt nicht vertiefen. Aber Heide wird weitergehen für Northvolt. Also.
Ja, und also man muss das ja ein bisschen trennen. Also einmal sind es ja die Stellen, die Northvolt schaffen wird und das, was Northvolt wirtschaftlich aufbaut. Und dann ist ja ein riesengroßer Teil der Zuliefererpark. Ja? Also alles, was an Unternehmen dazukommt. Und wir reden ja dann nicht nur über Batteriespezialisten, sondern wir sind dann im Bereich der Logistik, in der Anlagenoptimierung, in der Fabriksteuerung und so. Das heißt also, die ganze Palette der Wertschöpfung, was Ingenieure angeht. Ja, und du sagtest es gerade, die Thematik mit den Schwierigkeiten beim Anlauf. Ich meine, wer schon mal ein Werk angefahren hat, der weiß ja auch, dass das nicht so ganz ohne Probleme geht. Und wer glaubt, dass es ohne Probleme geht, der glaubt wahrscheinlich auch, dass ein Zitronenfalter Zitronen faltet. Ja, also das ist so ein bisschen schwierig zu sagen, okay, das läuft jetzt 1A durch. Natürlich gibt es Herausforderungen jetzt auch noch mit einem abnehmenden Markt, das ist klar. Mhm. Braucht man nicht unbedingt, dass jetzt noch so Gegenwind kommt und so. Und natürlich ist Northvolt auch in einer besonders schwierigen Lage, dass die jetzt gerade erstmal die eine Fabrik richtig anfahren und auf Stückzahl bringen müssen, bevor sie dann von den Erfahrungen lernen können. Das sind halt so ein paar Entwicklungen, die jetzt da, in Anführungsstrichen, das Ganze natürlich nicht erleichtern. Ja. Aber grundsätzlich für die Region, für uns als Fachhochschule wird das super gut sein. Ja.
Northvolt produziert ja Batterien, die auch funktionieren, die auch sehr gut sind. Die haben eben noch Stellschrauben an ihrem Prozess zu drehen. Das sind übrigens auch spannende Themen für die Forschung, Prozessautomatisierung, KI in der Prozessautomation, KI auch in der Produktqualitätssicherung, wo wir auch mit Northvolt zusammenarbeiten. Aber Kattel, der große chinesische Konzern oder BYD, die haben natürlich in ihren Fabriken genau die gleichen Themen gehabt. Die haben deutlich früher angefangen als europäische Firmen und das ist eben so, aber Northvolt wird da kommen. Und wir kriegen ganz klare Signale, dass Heide gebaut wird wie geplant. Mhm. Es gibt andere Investitionsprojekte bei Northvolt, die etwas eingebremst werden. Aber Heide ist laut Northvolt der beste Standort, was erneuerbare Energien, Infrastruktur, FH vor Ort angeht. und wird prioritär jetzt, was den Zubau angeht,
ja,
genau, bearbeitet.
Super. Dann würde ich noch auf ein anderes, ja, Projekt kann man ja wahrscheinlich sagen, zu sprechen kommen, und zwar das Reallabor Westküste 100, wo auch die, wenn ich richtig informiert bin, Ölraffinerie Heide mit drin steckt oder steckte. Da hat es aber ja irgendwie nicht so gefruchtet, ne? Also da wurden ja wohl irgendwie ein paar Projekte Richtung Wasserstoff dann irgendwie wieder fallen gelassen. Das ist natürlich auch ein riesiges Transformationsthema. Und da wollte ich euch auch mal zu befragen. Also wie nehmt ihr das wahr? Was hat es mit diesem Reallabor auf sich? Und ja, einfach mal so ein bisschen zu erzählen.
Ja, wir waren ja von Anfang an dabei bei diesem Reallabor. Mhm. Also wir sind Projektpartner. Wir bearbeiten zum einen die EU-Regulatorik, haben da auch viel gemacht, was sozusagen Grünstromeigenschaft angeht und wann ist Wasserstoff grün und so weiter. Das andere ist, dass wir eine Modellierung im Prinzip des Energiesystems unter diesen neuen Rahmenbedingungen machen, also wie viel erneuerbare Energien, wie viel Wasserstoffproduktion. Und das, worum es bei Westküste 100 ging, war ja die verschiedenen Verwendungswege von Wasserstoff sozusagen nachzuweisen beziehungsweise zu testen. Und ein sehr gutes Geschäftsmodell hätte die Raffinerie selber gehabt, und zwar über die sozusagen Biospritverordnung. Die Raffinerie muss jetzt sozusagen immer Biosprit zukaufen, biologische Materialien, um eben damit fossiles Öl zu ersetzen. Und es gibt jetzt inzwischen, haben wir mit dran gearbeitet, mit diesem Reallabor eine Anrechnungsmöglichkeit von grünem Wasserstoff, den man in der Raffinerie sowieso braucht, den man da sozusagen einbringen kann, dass die Raffinerie damit sozusagen diese grünen Sprit-Eigenschaft sozusagen reinbringen kann in ihre Produkte. Aber das Problem ist, dass die Preise für diese Erfüllungsoptionen, wird das genannt, durch sehr günstige HVO 100-Importe im letzten Jahr, also gerade als das Projekt sozusagen in die Realisierung gehen sollte, nach 2-3 Jahren Vorbereitung, wahnsinnig verfallen sind. Mhm. Und dann hat man das muss man sich wirklich vorstellen, 400 Euro pro Tonne CO2 hat Anfang 23 diese Erfüllungsoption noch gekostet. Die hätte man sozusagen am Markt kaufen müssen. Dagegen hat sich der grüne Wasserstoff sehr gut gerechnet. Und dann sind die bis Sommer in einem halben Jahr auf unter 200 Euro gefallen und dann weiter gefallen auf unter 100 Euro jetzt. Das heißt, ein Faktor 4 weniger Revenue in diesem Projekt, muss ich irgendwann nicht lange fragen, was das bedeutet. Mhm. Aber das Projekt ist, das Projekt lebt noch. Mhm. Es gibt da Umstrukturierungen, was sozusagen das Realisierungskonsortium angeht. Und es ist noch nicht vom Tisch, dass es eben auch kommt. Nur im Moment sozusagen die Zahlen, die vorher schwarz waren, sind jetzt rot geworden. Das ist eben eine neue Situation. Man versucht jetzt mit neuen Partnern sozusagen da sich smarter aufzustellen. Da drücken wir die Daumen natürlich. Auf das Wasserstoffthema. Das Wasserstoffthema steht und fällt natürlich nicht mit diesem Projekt. Das wird stark kommen. Aber was wir uns natürlich wünschen, auch als Projektpartner, ist, dass wir damit weiter in einer Vorreiterposition bleiben können. Natürlich für diese Region.
Okay, keine Ergänzung.
Jetzt hast du selber zugegeben, wie wichtig die Wirtschaftsingenieure sind. Ich kann mir das gerne erklären, dass das Projekt dann nicht mehr wirtschaftlich ist. Aber was natürlich wichtig ist, ist hier auch zu sehen, dass wir gerade bei diesen ganzen Themen der grünen Transformation natürlich extrem stark von der Regulatorik abhängen. Ja. Wir haben neulich ein Projekt gehabt, wo wir uns mit dem ganzen Thema Carbon Capture, Carbon Storage beschäftigt haben. Und das ist ja auch ein extrem wichtiger Bereich.
Carbon Usage.
Ja, genau, im Sinne der Carbon Management Strategie der Bundesregierung auch. Und auch da ist es ja genauso, dass der Preis, den man im Moment für eine CO2-Tonne bezahlt, der ist einfach viel günstiger, sodass man sich nicht darum kümmern muss, wie schalte ich das Ganze ab, wie fange ich das Ganze auf. Ja. Und an solchen Stellen, genau wie bei dir auch, Olli, in deinem Beispiel, ist es einfach notwendig, andere regulatorische Rahmenwerke zu haben, um tatsächlich dann auch solche Technologien nach vorne zu bringen. Ja. Das ist also so ganz, ganz entscheidend, weil sonst der Business Case einfach nicht aufgeht. Bei dem Batteriespeicherwerk ist es übrigens ganz interessant, da ist das nicht mehr notwendig. Da ist es tatsächlich schon so, dass der Markt das geregelt hat und im Prinzip da schon wirtschaftlich betrieben werden können, solche Sachen. Aber jetzt gerade in so ganz Early-Stage-Technologien wie Wasserstoff, da ist es natürlich schon wichtig, dass man da irgendwie nochmal oder auch CO2-Usage oder Storage, dass man da eben nochmal eine Unterstützung hat an der Stelle.
Mhm. Ja, danke für die Einblicke. Und ich würde sagen, wir können jetzt mal so ein bisschen versuchen, zum Ende des Podcasts zu kommen. Und da gucken wir halt ganz gerne immer so ein bisschen in die Zukunft oder in die Glaskugel, kann man sagen. Und wir im VDI sagen halt auch, ja, wir sind eigentlich nicht müde, das immer wieder zu betonen, dass Ingenieure und Ingenieurinnen, vor allem auch junge Leute, die da irgendwie nachkommen, super wichtig sind für unsere nachhaltige Zukunft und für einen lebenswerten Standort. Und deswegen war meine Frage jetzt an euch, ja, welche Skills brauchen eben die Nachwuchskräfte, um ja dieses Berufsbild mit weiterem Leben zu füllen, um eben diese neuen Technologien mit Leben zu füllen und unseren Standort halt eben so aufrechtzuerhalten und weiterzuentwickeln. Wir wollen ja nicht stehen bleiben, wir wollen es ja trotzdem noch weiterentwickeln. Was braucht es da eurer Meinung nach?
Neugier, Kreativität,
Kollaboration und Kommunikation. Ja, diese typischen vier Cs, ja, die der Olli genannt hat, das ist eigentlich das, was wir versuchen, auch den Studierenden mitzugeben. Also wir haben da auch hier bei uns verschiedene Programme, mit denen wir das probieren. Also jetzt beispielsweise bei mir in den Modulen, in den Projekten, lernen die Studierenden tatsächlich auch reflektiv zu arbeiten, suchen sich also zu Beginn des Semesters 3, 4 Skills aus, die sie verbessern wollen während des Semesters, definieren dann Verbesserungsplan und machen sich Aufzeichnungen während des Semesters und schauen dann am Ende des Tages, habe ich es geschafft, durch die und die Maßnahmen fokussierter zu arbeiten? Bin ich besser auf kreative Ideen gekommen, dadurch, dass ich das und das probiert habe? Ja? Also diese sogenannten Soft Skills, wie man es früher sagte, sind aus meiner Sicht Table Stakes, also müssen unbedingt beachtet werden, müssen auch von uns als Lehrenden tatsächlich auch trainiert werden mit den Studierenden, weil das aus meiner Sicht am Ende die Unterschiede sind, die es dann im Beruf ausmacht. Ja. Und das gerade die genannten vier Cs, das ist sicher so ein Konglomerat, was man auf jeden Fall beachten und können sollte.
Das andere ist aus meiner Sicht, wird Georg aber sicher teilen, eine solide Grundlagenausbildung in den Ingenieurswissenschaften, naturwissenschaftlich, technisch, ebenso wie Wirtschaftsingenieur, um dann auch gut mit KI zukünftig arbeiten zu können. Ne? Also gerade Georg integriert das Thema KI auch sehr stark schon in seine Lehrveranstaltung. Das ist ein wahnsinniges Thema und man kann zum Beispiel ChatGPT super für alles Mögliche nutzen, auch um Projekte durchzuquatschen. Aber man muss wissen, ist das jetzt korrekt oder
einschätzen können. Ne?
Und man muss es validieren können. Mhm. Und also man muss nicht mehr alles selber rechnen, aber man muss wissen, was richtig wäre. Und das ist ein deutlich höherer Anspruch eigentlich, denn man kommt sehr, sehr schnell, sehr weit, aber man muss eben aufpassen, ob eben die Pfeiler, die man da hingestellt hat, eben halten. Und deswegen ist auch das Hochschulstudium aus meiner Sicht noch nicht so wirklich zu ersetzen. Man kann es natürlich durch Praxiserfahrung ersetzen, aber dann hat man möglicherweise nicht den Horizont, nicht den Weitblick, nicht das Gefühl für Möglichkeiten außerhalb sozusagen dessen, was man macht. Das versuchen wir zu vermitteln an den Hochschulen, eben die Möglichkeit, eigene neue Wege zu gehen, genauso wie eben andere Wege letztendlich auch zu kombinieren, zu evaluieren und auszuwählen. Da kann KI stark helfen, viel Arbeit abnehmen, aber muss eben wissen, wo man dann hintritt.
Das ist richtig.
Auf jeden Fall, also um die Ergebnisse dann auch bewerten zu können und auch die richtigen Eingaben überhaupt vornehmen zu müssen, stimme ich dir da vollkommen zu. Ja, da schon allein deswegen ist es notwendig, eben ein Grundkonstrukt, ein Wissen, Fachwissen mitzubringen, um damit arbeiten zu können.
Mhm. Ja, dann danke ich euch erstmal für diese spannenden Einblicke. Und
das versuchen
dann auch noch
wir übrigens nicht so schmerzhaft zu machen.
Das ist gut.
Das schaffen wir auch. Aber lieben Dank, Sarah. Ganz toll, ja?
Ja, auf jeden Fall. Also ich habe jetzt auch direkt noch einen anderen Podcast-Hinweis, den wir natürlich nicht außer Acht lassen wollen. Und zwar hast du, Georg, ja auch einen Podcast ins Leben gerufen. Und das Logo, da schaue ich schon die ganze Zeit so schön hier drauf. Transformation, Progress and Management, also TPM. Und dieses Interview wird da auf jeden Fall auch noch erscheinen. Das dann schon mal an dieser Stelle. Wir verlinken das alles in den Shownotes. Und das finde ich echt cool, dass wir das so hier verzahnt haben und sprechen konnten. Und ich finde das super spannend, was ihr für ein Angebot geschaffen habt, wie ihr das ja auf andere Level einfach hebt, an angepasste Sachen, die einfach sein müssen auch irgendwo und die Neugierde schaffen. Das finde ich total bemerkenswert. Und ich fand es super, dass wir darüber gesprochen haben.
Super. Vielen Dank, Sarah.
Danke dir.
Und wer noch jetzt mehr dazu wissen möchte, der guckt, wie gesagt, bitte in die Shownotes. Kommentare, Fragen an die beiden sind gerne erwünscht. Kommentiert einfach die Folge oder schreibt uns an podcast@vdi.de. Dann Dankeschön und bis zum nächsten Mal. Technik aufs Ohr.